Bitte schlag doch mit mir gemeinsam eure Bibeln im Buch des Jesaja auf, im 52. Kapitel. Wir befassen uns mit den Versen 12 bis 15 aus dem 52. Kapitel und das ganze 53. Kapitel. Wie ihr nun eure Bibeln dort aufschlagt, möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass wir nun bei dem 4. der Gottesknechtslieder sind, die wir im Buch des Jesaja finden. Das sind die Lieder, und sie sind wunderbar, die von dem kommenden Messias berichten. Dort wird uns gesagt, wer dieser Messias ist, was für einen Dienst er hat, wie er lebt, und auch zusätzlich, wer er ist, sein Charakter und sein Werk für die Gemeinde. Die anderen Gottesknechtslieder im Buch des Jesaja sind dann unter anderem, nämlich in Jesaja Kapitel 42, die Verse 1 bis 4. Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Jesaja 50, die Verse 4 bis 7. Und dann nun unsere Passage aus dem Kapitel 42, die Verse 12 bis 15 und das komplette 53. Kapitel. Und es mag auch sein, dass es ein 5. Gottesknechtlied gibt im Buch des Propheten Jesaja, wahrscheinlich in Kapitel 60, in den Versen 1 bis 3. Aber da hat man nicht die gleiche Sprachwahl, wie wir es jetzt zum Beispiel hier haben, wo man dann diese Knechtschaft oder diese Dienerschaft auch gut herauslesen kann. Nun, in diesem Gottesknechtslied haben wir den ganzen Umriss des Evangeliums. Und das sticht sogar so sehr heraus, dass die alten Kirchenväter oder die Christen von früher dieses Kapitel, also das Kapitel 53 aus dem Buch des Propheten Jesaja, sogar als das Evangelium nach Jesaja bezeichneten. Polycarp nannte ihn auch den großen alttestamentlichen Evangelisten. Es ist ein wunderbares Buch und hat wunderbare Prophezeiungen, um uns Trost als Gemeinde zu schenken, um uns das Bild nochmal aufzumalen, wer Jesus Christus ist. So lasst uns nun den Text lesen. Hier nun die Lesung des heiligen, unfehlbaren und von Gott inspirierten Wort. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen, und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Angesicht beschreiben? denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Das ist das Wort Gottes, heilig, unfehlbar und von ihm inspiriert. Möge er auch diese Wahrheiten auf unsere Herzen einprägen. So lasst uns gemeinsam beten. O Herr des Himmels, wir bitten, dass du uns Verständnis gibst von deinem Worte, dass wir noch einmal die Pause einlegen und den ganzen Christus erkennen, wie er uns dargelegt wird in dieser Prophezeiung. Hilf uns, von unseren Sünden zu fliehen und mit dir, bei ihm, durch ihn versöhnt zu werden. Wir bitten alle dies in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Tradition unter presbyterianischen und auch reformierten Gemeinden ist es, auf der Kanzel innen bzw. zu dem Pastor hin zeigend eine Aufschrift ist, dass man dort ein kleines Plättchen hat, aus irgendeinem Stahl, Metall oder sowas, und darauf ist ein Vers eingraviert, nämlich Johannes Kapitel 12, Vers 21. Dort lesen wir: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Gemeinden haben das üblicherweise so gemacht, um den Pastor noch einmal aufmerksam darauf zu machen, dass das Ziel ist, des Volkes Gottes, Jesus Christus zu erkennen, ihn zu sehen und an ihn zu glauben. Und wie wir nun zu unserer Passage heute Morgen kommen, Jesaja Kapitel 52, Abvers 12, bis Vers 15 und natürlich dann das ganze 53. Kapitel, da haben wir das vierte Gottesknechtslied. Und dieses Lied hat eben auch ein Ziel. Es soll uns einen tieferen Einblick in das Leben und auch den Dienst des Messias schenken. In anderen Worten, uns Jesus zu zeigen. Und wie dies nun eben auch ein Lied ist, da wissen wir, dass Lieder auch Verse haben. Und diese Verse oder beziehungsweise auch Strophen werden in diesem Fall mit 5 unterteilt. Und wir werden alle gemeinsam betrachten. Die erste Strophe ist die Knechtschaft Jesu Christi. Das ist Kapitel 52, die Verse 12 bis 15. Die zweite Strophe, das ist die Demütigung Jesu Christi, Kapitel 53, die Verse 1 bis 3. Die dritte, der Stellvertreter Jesus Christus. Das ist Kapitel 53, die Verse 4 bis 6. Viertens, der Gehorsam Jesu Christi. Wiedermals in Kapitel 53, die Verse 7 bis 10. Und die fünfte Strophe, der Sieg Jesu Christi. Die Verse 11 bis 12. Nun, wie wir nun in Kapitel 52 sind, werdet ihr euch bestimmt fragen: Hey, wieso sind wir jetzt am Ende von Kapitel 52 und machen dann weiter mit Kapitel 53? Nun, es ist eben manchmal so, dass in der Schrift es ungewöhnliche Kapitelunterteilungen gibt, Denn eines, was wir wissen sollten, auch als Christen, ist, dass diese ganzen Aufteilungen, sei es der Kapitel oder der einzelnen Verse, dass das erst nach der Originalabschrift hinzugefügt wurde. Nun, das wurde eben so gemacht, diese Kapitel- und auch Versunterteilung, dass man dieses große Buch mit eigentlich 66 einzelnen Büchern drinne, um sie gut zu unterteilen, den Menschen auch zugänglicher zu machen, damit man schneller in der Lage ist, von einem Buch zum nächsten zu wechseln oder auch von einem Vers oder von einem Kapitel aufs nächste. Ohne solche Unterteilungen wäre es wirklich sehr schwierig, einen Vers oder auch ein Kapitel zu finden. In unserem Text heute Morgen kommen wir nun zu einer theologischen Abhandlung, die sich aus dem 52. Kapitel ab Vers 13 bis 15 bis zum Ende von dem 53. Kapitel erstreckt. Bezeichnet unter dem 4. Gottesknechtslied aus dem Buch des Propheten Jesaja. Nun, wir sehen darin, dass Jesaja uns die Knechtschaft oder auch die Dienerschaft des Messias aufzeigen möchte. Schauen wir uns das noch einmal gemeinsam an. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Das ist ab Vers 13. Und da sehen wir schon von Anfang an, worum es geht. Seht, wir sollen ihn erblicken, man soll ihn erkennen, den Knecht des Herrn. Hier wird uns noch einmal aufgezeigt, wie er sein wird, dieser Messias. Und als erstes sehen wir, dass er einsichtig handeln wird. Ab Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Jesaja möchte da ganz einfach zum Ausdruck bringen, dass der Messias, der kommt, im Einklang mit Gottes Wort handeln wird. Er gibt sich den Willen Gottes hin. Und das, was er tut, entspringt aus der Weisheit. Im Anschluss darauf haben wir etwas, das dreimal auf eine andere Art und Weise ausgedrückt wird. Und das soll uns auch aufzeigen, dass es etwas Vollkommenes ist, dass diese Idee oder dieses Prinzip vollkommen, allumfänglich ist. Nämlich, dass der Knecht des Herrn erhoben sein wird, erhöht werden und sehr erhaben sein. Also im Deutschen hört sich das ziemlich gleich an. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Doch wie wir das nun erblicken gemeinsam, da müssen wir erkennen, dass der Knecht des Herrn angebetet wird. Er wird erhöht, er wird gepriesen. Das ist, was der Text uns sagen möchte. Das ist, worauf er raus möchte. Im Anschluss, in den Versen 14 bis 15, da wird uns noch einmal genauer erklärt, wie dessen Charakter sei. In Vers 14 haben wir dann zum Beispiel den Fall, dass wir darin lesen, dass dieser Messias verfolgt wird, geschmäht wird. Wir lesen dann ab Vers 14. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Jesaja möchte uns ganz anschaulich die Leiden des Herrn Jesus Christus hier aufzeigen. Und wenn dort geschrieben steht, gleich wie sich viele über ihn entsetzen, wenn wir dann lesen, dass sich viele entsetzen, so möchte der Schreiber, also Jesaja, uns damit zum Ausdruck bringen, dass dieses Gebrochenwerden des Leibes Jesu Christi, diese Leiden, die er durchlitt oder die er durchleben musste, diese Verschmähung und Geißelung, dass all diese Dinge für die Menschen, die ihn sahen, ein Entsetzen gewesen ist. Und dann geht er weiter und möchte zum Ausdruck bringen, dass all diese Dinge, dieses Entsetzen und all das, was er erleiden musste, dieser Messias, dass das etwas Unbegreifliches oder auch etwas Fragwürdiges ist, dass die Leute das nicht wirklich ergründen oder auch nicht wirklich verstehen. Wir lesen dann, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Nun, der Knecht des Herrn, der Messias, Jesus Christus, wurde gegeißelt. So schlimm, dass, wenn man ihm auf der Straße begegnet, dass man das nicht so richtig erkennt oder nicht richtig versteht. Nein. Jesaja sagt uns und geht noch weiter. Er wurde so schlimm gegeißelt, so schlimm gequält, dass man ihn kaum als Menschen erkennen würde. Man würde ihn kaum wiedererkennen, dass das ein Mensch ist. So schlimm war sein Leiden. So schlimm war es, was er durchleben musste. Und das ist ein Teil seines Dienstes. Ein Teil seines Werkes. Er ist der, der verfolgt, verschmäht wurde. In Vers 15 dann lesen wir von dem Ziel oder dem Endprodukt der Leiden des Herrn Jesus Christus. Dort lesen wir: Genauso wird er viele Heidenvölker in den Staunen setzen, und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Das gibt uns eine kurze Zusammenfassung des Werkes oder auch Dienstes des Herrn Jesus Christus, wobei man auch dies noch einmal in zwei Dinge unterteilen kann. Nun, damals als alttestamentlicher Leser oder auch heutzutage ein Mensch, der sich sehr mit dem Alten Testament auskennt, wenn man dann zu diesen Worten kommt oder zu diesem Vers 15, da würde einem direkt am Anfang etwas ins Gesicht springen. Es ist etwas sehr Auffälliges. Man würde das nicht einfach überlesen. Wir lesen dann, in der jetzigen Übersetzung habe ich das vorgelesen mit: Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Doch eine andere und auch legitime und gute Übersetzung wäre, anstelle zu sagen, dass man sie in Erstaunen setzen würde, dass man sie besprengen würde. Das heißt, genauso wird er viele Heidenvölker reinigen durch Besprengung. Also was darin nun sehr auffällig ist, ist, dass wenn man das liest und eben zu diesem Punkt der Besprengung kommt, da würde einem sofort dieses Opfersystem in den Sinn kommen. Doch was hat es nun mit dieser Besprengung auf sich? Gehen wir zum Beispiel in das dritte Buch Mose, Kapitel 4, Vers 17. Dort sehen wir zum Beispiel, wie das Blut des Opfers genommen wird, und dieses wird dann in diesem Altarraum überall verteilt, beziehungsweise die Gegenstände werden besprengt mit Blut. Und einiges von dem wird auch benutzt, um das Volk Gottes zu besprengen. Nun, diese Besprengung durch dieses Opfer wird ganz besonders im Alten Testament dafür benutzt, um eine Reinigung darzustellen, eine Reinigung von Sünden zu veranschaulichen. Nun, was macht diese Besprengung durch Blut? Also in allererster Linie soll es aufzeigen, dass man dadurch gereinigt wird von der Sünde. Aber ich möchte, dass ihr dort seht, dass dort nicht einfach nur geschrieben steht in unserem Text heute Morgen, dass jetzt einfach nicht nur gesagt wird, genauso werden viele Judenvölker oder genauso wird das Judenvolk besprengt mit Blut. Nein, sondern wir haben hier, genauso wird er viele Heidenvölker mit der Besprengung reinigen. Da bekommen wir wieder das Bild, dass der Knecht des Herrn, der Knecht Gottes, dass er kommen wird und die Heidenvölker zu retten, damit sie mit ihrem Herrn und Gott versöhnt werden. Das ist, was wir aus diesem Vers haben. Dass er viele Heidenvölker besprengen und reinigen wird. Und wieso sollte er leiden oder wieso wird er leiden? Nun, aus dem Grund, weil er als Opfer sich hingibt und sein Blut vergießen wird für die Heidenvölker, für viele Völker. Nun, das ist erst der Anfang, seht ihr. Ein Überblick seines Dienstes oder auch das, was sein Leiden letztendlich bezwecken wird. Doch dann haben wir einen zweiten Teil aus dem Vers 15 und dort lesen wir, dass Könige vor ihm den Mund schließen. Das, was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Nun, der Messias, Jesus Christus, er wird nicht einfach nur der sein, der erlöst. Meine lieben Freunde, er wird auch der sein, der herrscht. Es ist der Erlöser und König. Es ist der, der Könige unter sich selbst unterwirft. Und was wir dann lesen ist, dass er den Mund von Könige stopfen wird. Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und so weiter. Seht ihr, was dort zum Ausdruck gebracht wird? Es wird der Tag kommen, an dem alle ihm unterworfen sein werden. Nun, als erstes, wie wir nun diese Knechtschaft des Herrn Jesus Christus betrachten, da haben wir zwei Konzepte seines ganzen Dienstes. Zum ersten, Erlöser. Er wird Nationen von ihren Sünden reinigen und wird Frauen, Männer und Kinder zu ihrem Gott führen. Er wird sie mit Gott versöhnen. Und der zweite Punkt ist, dass er der König über alle Könige und der Herr über alle Herren regieren wird. Das ist die erste Strophe des Gottesknechtes-Liedes des Propheten Jesaja. Wir sehen dann als nächstes, ab Kapitel 53, die Verse 1 bis 3. Dort geht es um die Demütigung des Messias. Vielleicht kommt es euch etwas ungewöhnlich vor, diese Bezeichnung zu haben, die Demütigung des Christus. Aber was ihr bestimmt kennt, ist ganz allgemein das Wort demütig oder gedemütigt werden. Aber ich möchte da auch ganz klar sagen, dass diese Bezeichnung Demütigung aus dem Altertum her eine andere Bedeutung und auch einen anderen Beigeschmack hat, als wir das heutzutage haben. Das heißt jetzt zum Beispiel nämlich nicht, dass Jesus einfach nur beschämt wurde, sondern was wir hier sehen, dass dieser Knecht Gottes, dass er entehrt wurde, dass er von der Welt verworfen wurde, für die er eigentlich auf die Welt kam, um sie zu retten. Nun, wir lesen dann ab Vers 53 noch einmal. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Nun, die erste Frage, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Da geht es um den Dienst und die Verkündigung des Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr schon länger mit dabei seid, also in unserer Gemeinde, oder wenn euch auch die Predigtserie unserer Gemeinde bekannt ist, wo wir gemeinsam durch das Markus-Evangelium gehen, da seht ihr und wisst ihr, dass der Dienst Jesu Christi als Prediger eben auch mit sehr viel Erfolg gekrönt wurde, dass viele Leute zu ihm gekommen sind, als er das Wort verkündigte. Aber wir wissen auch, dass umso länger dieser Predigtdienst eben weiterging von dem Herrn Jesus Christus, dass die Menschen es immer weniger annahmen. Ganz besonders, dass die Menschen ihren Rücken ihm gegenüber kehrten. Und an dem Tag, an dem Jesus Christus verraten wurde, dass selbst seine Jünger dann anfingen, sich von ihm zu verstreuen. Und was wir dann in dem Text hier haben, ist, dass Jesus diese Botschaft verkündigte und dass die Menschen es einfach nicht geglaubt haben. Denn eigentlich, wenn der Herr der Herrlichkeit, wenn der Gottesknecht verkündigt, dann sollten eigentlich gleich alle dastehen und alle gleich aufmerksam zuhorchen. Aber das war nicht der Fall. Seine Lehre wurde nicht angenommen. Und dann haben wir die zweite Frage. Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Das mag für euch wahrscheinlich etwas verwirrender klingen als die erste. Klar, für uns ist die Bedeutung heutzutage etwas verloren gegangen. Damit meine ich, dass wir in solch einer Ausdrucksweise nicht gut bewandert sind. Doch lasst mich versuchen zu erklären, was diese Passage bedeutet. Also, und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Da wird die Frage gestellt, wer sieht den Arm des Herrn, die Macht des Herrn, wie sie ausgestreckt ist, den Sündern gegenüber, um sie zu erretten? Der Arm des Herrn stellt hier die Macht des Herrn dar, wie er sie ausstreckt, und wenn wir das in Bezug nehmen zu dem, was davor kam, wie er die Nationen besprengen wird, so haben wir die mächtige Hand des Herrn, wie sie ausgestreckt ist, Sündern gegenüber, um sie zu erretten. Packen wir das dann noch in den Kontext der vorigen Frage, wer hat unsere Verkündigung geglaubt, so kann man das gleichstellen mit, wer hat Jesus angenommen, wer hat an ihn geglaubt, wer hat verstanden, wer er ist als Erretter von Sündern. Und der Herr der Herrlichkeit, der Fleisch annahm, er ist es auch, der nicht diese Ehre, diese Herrlichkeit und diesen Lobpreis empfangen hat, sondern wir sehen etwas anderes, wie er geschmäht wurde. Und in Vers 2 sehen wir dann, wo dieser Messias herkommt. Wir lesen dort, er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dünnem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Eine sehr poetische Art und Weise, das auszudrücken, in unserer Passage nun. Hier, wie zum Beispiel, der Schößling, eine kleine Pflanze. Und wenn dann dieser Schößling mit einem Wurzelspross verglichen wird, da muss ich ganz klar sagen, ich bin nun kein Meister, wenn es darum geht, in Gartenarbeit oder auch in der Agrarwissenschaft. Aber man weiß, jeder weiß, dass eine Pflanze sich nicht aus einem dünnen Erdreich hervortun wird. Und so macht es eigentlich keinen Sinn, dass der Messias dort herkommt, wo er wirklich herkam. Dass es nicht wirklich die besten Voraussetzungen sind, um den einzusetzen, der der Knecht oder der Diener des Herrn sein sollte. Schauen wir nun, wo dieser Messias herkam. Aus Nazareth. Ein sehr unbedeutender Ort. Da passiert nicht viel. Man würde sich niemals vorstellen, zu der Zeit früher, dass ein König jemals aus diesem Orte hervorgehen wird. Und klar, wir wissen, dass Jesus Christus an einer Straßenecke in einer Krippe geboren wurde, in der Stadt Bethlehems. Aber ich denke, ihr versteht, was damit gesagt werden soll. Also, dass er nicht aus einer deutenden Gegend kommt. Dort gab es weder einen großen Palast, weder ein großes und tolles soziales Umfeld, wo einfach viele Menschen sind oder wo viele Menschen sich gerne aufhalten. Es war auch nicht ein Ort mit viel Wohlstand und Geld. Eher ein Platz, der abgeschottet ist. Ein Platz, dem man nicht viel Beachtung schenkt. Dann lesen wir ebenso in Vers 2, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Vergleichen wir das nun mit anderen, sehr wohlbekannten alttestamentlichen Figuren. Da haben wir zum Beispiel Samson, ein starker Bursche. Und so war er eben nicht, Jesus. Er ist auch nicht wie Saul, ein sehr großer und sehr attraktiver Mann. So war er absolut nicht. Er war einer, den man ansah und sein Anblick gefiel uns nicht. Er sah ganz normal aus, ganz gewöhnlich. Trotz alledem war er der Mann Gottes. Dann lesen wir ab Vers 3. Und dort sehen wir, wie Jesus von den Menschen angesehen wurde, beziehungsweise wie sie ihn erkannten. Nämlich Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Ganz einfach. Der, der der Messias sein wird, er wird kommen, und die Menschen werden ihn hassen, die Menschen werden ihn verwerfen. Es ist ein Mensch, der mit Leiden wohl bekannt ist. Wahrlich, wenn wir an das Leben des Herrn Jesus Christus denken, da sehen wir schon am Anfang, dass er verfolgt wird. Da gab es schon Könige, sie wollten ihn tot sehen. Die ersten Augenblicke seines Lebens. Das ist etwas sehr Besonderes, dass der Messias kommen würde, um sich all diesen Leiden auszusetzen. Und all die Dinge, die die Sünder ihm aufladen, wie sie ihn verschmähen, verachten. Das ist ein Bild, das Menschen nicht wirklich erwarten, auch nicht gerne sehen. Ganz klar hatte man früher gedacht, der Messias, der kommt, oh, er kommt sicherlich von dem Stamm Davids, er wird als König auftauchen. Er wird ganz klar in Jerusalem geboren werden. Doch was sehen wir stattdessen? Wir sehen, wie er einer ist, der mit Leiden wohl vertraut ist. Wie er von denen geschmäht wird, die er erlösen möchte. Gehen wir dann weiter. Die Verse 4 bis 6. Da sehen wir die Mittlerschaft oder das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus Christus. Wie er unseren Platz einnahm, unsere Schmerzen, unsere Strafe. Und ich möchte ganz kurz sagen, lieber Christ, wenn wir das gemeinsam erblicken und darüber nachsinnen, dass das eine so allumfängliche Bezeichnung ist von dem, was Jesus für uns getan hat, dass wir unser ganzes Leben lang damit verbringen können, darüber nachzusinnen und doch nicht auf den Grund stoßen. So lasst uns das gemeinsam studieren. Und wir lesen: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ich bin mir sicher, wie wir das nun gemeinsam lasen, da habt ihr bestimmt ein Gespür dafür bekommen, was da für ein Kontrast ist. Wir haben da Jesus Christus, der Knecht Gottes, der das Schlimmste, das uns eigentlich zusteht, auf sich nahm. Und das ist die Geschichte des Messias, der kommen wird, um das Volk Gottes zu erlösen, der für uns zur Sünde würde, wie wir es aus dem Alten Testament auch herauslesen können. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Seht ihr, er nimmt das Schlimmste und das Größte und alles Böse aus unserem Leben, all unsere Übertretungen auf sich. Was für eine wunderbare Wahrheit. Was für eine wunderbare Beschreibung dessen, wer der Diener des Herrn ist, wer der Knecht des Herrn ist, für das Volk Gottes. Und dann, etwas später in Vers 4, lesen wir, wie wir auf ihn reagieren oder wie wir mit ihm umgehen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ab Vers 5 dann, da tauchen wir noch tiefer ein in die Wahrheiten des Kreuzes. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Seht ihr? Da ist der Austausch. Es ist nicht nur so, als würde Jesus hier auf dieser Welt für uns leben und das Gesetz erfüllen, sondern er hat auch alle Schuld unserer Sünde auf sich geladen. Er hat sie aufgenommen. Alles. Er wurde für uns zum Sünder. Um es anders auszudrücken, das Kreuz, das er trug, war eigentlich für uns maßgeschneidert. All die Schmerzen, all das Leid, was er an seinem Leid trug, war gegen unsere Sünde gerichtet. Er wurde zu dem Stellvertreter von uns. Er hat das auf sich geladen, was wir verdienen. Und was wir lesen, ist, dass dieses Tragen, dieses Zerschlagenwerden von Jesus Christus uns Frieden gebracht hat. Unsere Sünden gegen den heiligen Gott des Himmels sind ein Anstoß. Es ist ein krimineller Akt gegen den Thron des Himmels. Und was diese Übertretungen und Sünden verdienen, ist ein gerechtes Gericht. Das sind Dinge, die man nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Dinge, die man nicht einfach so ignorieren kann. Sie verdienen eine Strafe. Seht, ihr müsst erkennen, dass das Kreuz nicht eine blinde Vergebung sei. Damit meine ich, dass er unsere Strafe auf sich genommen hat und dass er diese Strafe absaß, indem er auf dem Kreuze sein Leben hingab. Seht ihr, was das bedeutet? Das ist die Herrlichkeit des Evangeliums, dass er unser Stellvertreter wurde, dass er das auf sich nahm, was wir verdienten, und dass er das auf sich nahm so sehr, dass er sogar in den Tod ging. Den Tod erlitt, den Tod starb, den eigentlich wir verdienten. Das ist das Herz des Evangeliums. Ohne das, wahrlich, haben wir kein Evangelium. Wenn es jetzt nur heißen würde, dass der Herr Jesus Christus einen Weg für uns gebahnt hat, dann wäre das bei weitem nicht genug. Er muss unser aller Schuld, unser aller Strafe auf sich nehmen. Den ganzen Zorn Gottes auf ihm. Von unserer Sünde, von unseren Übertretungen. Das ist, worum es geht. Neben dem, dass der Herr Jesus Christus die Nägel in seinen Händen und Füßen erlitt, wie er es erleiden musste, gegeißelt zu werden, wie er eine Dornenkrone auf seinem Haupte ertragen musste, geschlagen mit Rohren. Neben dem hat er auch den Zorn des heiligen Gottes des Himmels ihm gegenüber verspürt. Gegen alle Sünden, gegen alle unserer Sünden, damit Gott nicht mehr zornig auf uns ist, sondern dass wir freigesprochen werden, darin, dass all unsere Sünden schon bezahlt wurden, all unsere Schuld. Oh, meine Lieben, es heißt nicht einfach nur, dass unser Schuldbrief plötzlich abhanden gekommen sei, sondern dass Jesus es persönlich bezahlt hat, in seinem Fleisch und in seiner Seele, wie er dort am Kreuze hing. Jesus Christus, der Stellvertreter, das stellvertretende Opfer für Sünder. Welch eine wunderbare, herrliche Passage der Schrift, die wir heute Morgen gemeinsam betrachten können. Dann ab den Versen 7 bis 10. Da lesen wir über den Gehorsam des Herrn Jesus Christus. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. In diesen Versen, also die Verse 7 bis 10, da lesen wir von der Erfahrung Jesu Christi am Kreuze. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Da haben wir dieses große Thema der Schweigsamkeit oder des Schweigens aus der Bibel. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Und so weiter. Da haben wir dieses Bild dessen, was Jesus erlitten hat. Und ich finde es wunderbar, dass diese Passage der Schrift uns auch diese Schweigsamkeit, diese Stille des Herrn aufzeigt. In seinen Leiden. Und schauen wir zurück auf die anderen Verse der Schrift, sei es im Matthäus-Evangelium oder auch im Johannes-Evangelium, Lukas-Evangelium und so weiter. Wenn wir davon lesen, wie Jesus diese Drangsal erleidet oder diese schlimmen Qualen erleidet, da sehen wir, dass obwohl er so schlimm bedrängt wird, er nicht aufschreit nach Gerechtigkeit, beziehungsweise dass jetzt keinen Anwalt sich herruft und sagt, hey, pack mal du diesen Fall an. Dort tut er auch nicht die, die ihn schmähen, zurechtweisen. Das ist etwas, das wir auch bemerken müssen. Ebenso sollten wir aufmerken, und das ist ganz wichtig, Jesus Christus sah das Kreuz nicht als ungerecht an. Jesus war sich nicht besorgt um die Gerechtigkeit der Menschen. Er war sich darüber im Klaren, dass was am Kreuz passiert, eine gerechte Sache ist. Er würde dort der Gerechtigkeit Gottes Genüge tun. Der Gerechte wurde hingegeben für die Ungerechten. Und der vollkommene Zorn Gottes kam über den heiligen Sohn Gottes. Meine lieben Freunde, er hat den bitteren Kelch komplett ausgetrunken, bis zum Ende. Das ist der Herr Jesus Christus in Bezug auf das Kreuz. Und ihr mag dann nun einwenden und sagen, hey, wie kann das sein oder was soll das? Immer wieder in den Evangelien lesen wir und sehen wir, dass Jesus Christus seinen Jüngern klar macht, er wird wegen der Sünde der Welt sterben. Selbst dort, am Abendmahl, wie er davon spricht, wie sein Leib gebrochen wird und sein Blut vergossen. Da macht er das in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes, wie er dieser Gerechtigkeit an seinem Leibe Genüge tut. Seht, in Christus haben wir einen gehorsamen Knecht, der das Kreuz erduldete, damit die Gerechtigkeit des Gesetzes Gottes gestillt wird. Dass dem Genüge getan wird. Wie man das anderweitig ausdrücken kann, ist, dass wir als Menschen ganz klar sündigen, manchmal auch ganz schlimm sündigen, aber wenn wir den vollkommenen Zorn Gottes erdulden müssten, dann würden wir in einem Augenblick vertilgt werden, denn unsere Sünde ist so groß und der Zorn Gottes so heiß. Es würde uns heimsuchen, bis in Ewigkeit. Eine Ewigkeit unter dem Zorn Gottes. Ja, wir nennen sie Hölle. Und als Jesus Christus dort am Kreuze hing, so ist es angemessen, wie er aufrief und sprach, es ist vollbracht, der Zorn Gottes getilgt, der Zorn Gottes gestillt. Den Versen 11 und 12, da lesen wir über den Sieg des Herrn Jesus Christus. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Last sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Stärke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. In Vers 11, sehr interessant, da lesen wir nämlich, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, und dann geht es weiter, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Ganz klar, was wir schon zuvor gelesen haben, ist, dass wir wissen, dass der Messias, der kommt, leiden wird, so schlimm leiden, dass er sogar sterben wird. Nicht nur das, er wird sogar so schlimm geschmäht, dass er völlig entstellt ist, so schlimm, dass man ihn nicht einmal mehr als Mensch wiedererkennen wird. Wir lesen auch davon, dass er für unsere Übertretungen zerschlagen wird. All diese Dinge. Er wird bestraft in den Tod. Und dann in Vers 11 wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Seltsam, nicht wahr? Denn lasst mich euch die Frage stellen. Seit wann können Tote sehen? Ganz klar, das tun sie nicht. Nämlich der Auferstandene. Da haben wir das. Wir haben hier nämlich diese parallelen Wahrheiten. Auf der einen Seite der Gekreuzigte, auf der anderen Seite der Auferstandene, der für sein Volk eintritt, der sein Volk segnet und über sein Volk regiert. Und so lasst uns hier diese Spannung noch einmal erblicken. Zum einen, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Hier wird die Verbreitung des Evangeliums noch einmal aufgezeigt. Und wie effektiv das Werk dieser Zerschlagung bzw. dieser Leiden Jesu Christi gewesen ist. Was für Auswirkungen das hatte. Dann Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten. Nun, da sehen wir diese Wortwahl eines Krieges. Da ist ein Krieg, und als Anteil dessen nach dem Sieg bekommt er viele zum Anteil und Starke als Raub. Und was ist das nun für ein Kampf und wer wurde darin geschlagen? Der Kampf war der, was Jesus erduldete, um die Seelen der Menschen zu erretten. Derer, die errettet werden. Und der, der geschlagen wurde, ist der Satan, die Sünde und der Tod. Am Anfang von Vers 12, wo wir davon lesen, dass man ihm viele zum Anteil gibt und dass er Starke zum Raub erhält. Das ist der Dienst Jesu, wie er den Segen ausgibt oder wie von ihm der Segen kommt. Wie fortwährend durch den Sieg, den Jesus über den Tod errungen hat, dieser Segen zu uns kommt. Aber was sind das für Segen, meine lieben Freunde? Das ist der Segen eines erneuerten Herzens, einer gerechtfertigten Stellung vor Gott, damit wir als gerecht erklärt werden, dass wir nicht mehr schuldig sind vor dem Herrn der Herrlichkeit. Was ist der Segen? Es ist, dass wir als Söhne und Töchter angenommen werden, dass wir sitzen dürfen an dem Tisch des Vaters, nicht mehr als Feinde, sondern mit ihm versöhnt und wertvoll. Und was sind die Gaben? Und was ist der Segen, der zu uns kommt? Nun, auch die Gewissheit der Errettung. Es ist die Heiligung der Seele. Wie Jesus Christus immer wieder durch sein Wort und durch die Kraft des Heiligen Geistes die Sünde in uns abtötet, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Aber es ist zusätzlich, dass er eines Tages in Herrlichkeit wiederkommen wird und wir auch vollkommen gemacht werden in ihm, wie wir verherrlichte Leiber empfangen werden und alle Zeit bei ihm sein werden. Zusätzlich lesen wir, und ich zitiere, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und so weiter. Was hat es aber nun zu bedeuten, dass wir hier lesen, dass er sich unter die Übeltäter zählen ließ? Ganz einfach, was passiert mit Sündern? Sie sind dem Tod unterworfen und sie werden unter die Übeltäter gezählt, das heißt, sie haben den Tod erfahren. Sie sind in den Tod gegangen und das heißt einfach nur, dass Jesus für uns den Tod erlitt. Und wir wissen auch, und das lesen wir ja auch, dass er trotz alledem lebt. Wir lesen dann weiter in unserer Passage, dass er für die Übeltäter gebetet hat, dass er für uns eintritt vor dem Vater im Himmel, dass er ein lebendiger Mittler ist, und das ist sein Sieg. Ein Sieg, der den Tod getötet hat durch seinen Tod. Und dass er nun lebt und herrscht als auferstandener Herr, und dass wir uns erfreuen können und sagen können, Christus ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden, denn in diesem Moment sitzt der Herr Jesus Christus zur Rechten des Vaters und tritt stellvertretend für dich ein. Und was er sagt, Vater, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen und blicke auf mein Opfer, was ich dargebracht habe für sie. Erblicke meinen Leib, wie er gebrochen wurde. Schaue auf mein Blut, das ich für sie vergossen habe, denn sie haben mich angenommen im Glauben. Erkenne sie und erblicke sie als gerecht. Das ist der Sieg des Kreuzes. Das ist, was der Diener, der Knecht des Herrn errungen hat, wie er nach der Weisheit Gottes dies getan hat. Er wurde ein Erretter der Seelen. Freunde, wie wir diese verschiedenen Bilder des Herrn Jesus Christus gesehen haben, so hoffe ich, dass ihr einen tieferen Einblick in ihn habt. Und so lasst mich diese Frage stellen. Kennt ihr ihn? Oder ist einiges dessen etwas Neues für dich? Oder erkennst du ihn wirklich? Vielleicht gibt es einige unter euch, die sagen, hey, das habe ich mein ganzes Leben schon gehört. Aber lass mich dich fragen, hast du ihn angenommen als Herrn und Retter? Kannst du sagen, dass du einen Teil dessen, was er am Kreuze errungen hat, auch dir zukommt? Hast du die Vergebung der Sünden erfahren, die allein durch ihn kommt, und glaubst du an ihn? Lass mich dich noch einmal fragen an diesem Morgen, dich an ihn zu klammern und zu heften zur Errettung. Und lieber Christ, wenn du ihn schon kennst, dann lass mich dich ermutigen und dir sagen, erfreue dich in Jesus Christus, denn das ist dein Retter und das hat er für dich getan. Dass er, der keine Sünde kannte, für dich zur Sünde wurde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dass wenn du ihn an Empfang genommen hast und an ihn glaubst, dann bist du nicht mehr ein Feind Gottes, sondern eine Tochter oder ein Sohn und du gehörst zu ihm. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all das, was wir empfangen nehmen konnten. Hilf uns, unseren Erretter noch mehr zu lieben. Herr, hilf uns, auch dieses Werk zu tun, dass wir Sünde abtöten, dass wir das hassen, was du hast und leben, was du liebst. Hilf uns, uns in dem Herrn zu erfreuen, den du uns gegeben hast. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen.